Ganz herzlichen Dank. Wir starten jetzt offiziell, also von dem Thema des Abends wurde noch nichts vorweggenommen. Es war nur ein bisschen dieser Reisebericht. Es ist ja ein bisschen aufgeteilt. Heute Abend ist ein Info- und Gebetsabend. Das heißt, wir wollen Informationen geben. Wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass Fragen gestellt werden können, was jetzt im Sonntagmorgen Gottesdienst, herzlichen Dank, ein bisschen schwieriger ist. Ja, da einfach zu sagen, wir hatten jetzt noch eine Frage und so weiter, sondern das soll heute Abend auch möglich sein. Und wir wollen aber auch an diesem Abend beten, ja, weil das ist einer der Hauptaufträge und eines der wichtigsten Dinge, die wir in diesen Tagen auch tun können. Und ich will jetzt überhaupt nicht übertreiben, aber es ist eben einfach so, dass auch in diesen Stunden, in denen wir hier dieses Thema jetzt ansprechen, letztendlich die ganze Welt in den Nahen Osten auch schaut bezüglich dieses Vorschlags der amerikanischen Regierung zusammen mit den Israelis, auch mit arabischen Ländern ausgetüftelten Friedensverhandlungen, die Hoffnung, dass diese Geiseln jetzt, bevor dann der 7. Oktober ist, es wäre nämlich der zweijährige Tag praktisch, man kann ja nicht von einem Jubiläum sprechen, sondern es ist ein Jahrestag, bevor dieser Jahrestag ist, diese Hoffnung, dass vielleicht doch vorher oder zumindest in diesen Tagen auch noch Geiseln freigelassen werden. Und was wir heute Abend jetzt nicht machen können, ist diese über 20 Punkte dieses Friedensplans hier auseinandernehmen und was ist jetzt gut und was ist auch schlecht. Es ist so, wie auch viele unserer Politiker aus Deutschland inzwischen das auch ganz ehrlich eingestehen und die sagen, es ist das Einzigste, was im Moment auf dem Tisch ist. Ja, und deswegen wollen wir auch heute Abend uns die Zeit nehmen und beten, dass einfach Gottes Wille in dieser ganzen Sache auch passieren kann. Und wenn wir an die Geiseln denken, wenn wir an die Angehörigen denken, wenn wir auch an das jüdische Volk denken, die jetzt da auch seit 2 Jahren mitzittern und irgendwo ist das ganze Volk inzwischen diesbezüglich auch traumatisiert. Wenn wir an die Menschen denken, auch im Gazastreifen, die nun auch schon sehr lange in dieser Unsicherheit leben und so weiter, dann denke ich, ist das Gebet mit das Wertvollste, was wir ihnen auch geben können. Und deswegen soll das auch ein Teil dieses Abends sein. Ja, also alleine immer nur Infos zu geben und so, das finde ich ein bisschen schade, wenn wir im christlichen Rahmen sind, weil wir eben mit der Kraftquelle Gottes verbunden sind und weil überall da, wo wir von Not hören, natürlich sehr betroffen sein können, natürlich auch handeln können, versuchen zu helfen und zu spenden, aber eben auch im Gebet unsere Position einnehmen können. Ja, und deswegen heute dieser Info- und Gebetsabend und dann morgen der sonntägliche Gottesdienst der lokalen Gemeinde, aber eben auch mit einem ganz biblischen Schwerpunktthema, Gottes besondere Beziehung zu einem besonderen Volk. Für heute Abend möchte ich Sie ein bisschen mit hineinnehmen in die israelische Geschichte, weil das, was jetzt im Gazastreifen auch die Aufmerksamkeit der ganzen Welt in den letzten Monaten bekommen hat, das hat eine Vorgeschichte und es hat Gründe und es kam nicht alles nur aus heiterem Himmel, sondern die Dinge haben sich über viele Jahre aufgebaut und ich werde ganz kurz am Anfang versuchen, einen Zeitraffer über jüdische Geschichte zu geben, so dass wir auch ein bisschen verstehen können, warum hängen Israelis so an ihrem Land, ja, und was ist auch in ihrer Geschichte so besonders, dass sie eben auch mit diesem Land sich so besonders verbunden fühlen. Und dann wollen wir aber natürlich auch ein bisschen in die aktuelleren Dinge hineingehen. Und weil es bei politischen Fragen immer unterschiedliche Meinungen gibt, deswegen ist es auch gar kein Problem, wenn man hier unter uns diskutieren würde, würden wir sofort feststellen, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die gibt es aber auch in Israel. Ja? Und die Israelis sind bekannt dafür, dass sie gerne streiten, dass sie gerne ringen um den besten Weg und dass sie mit ihren leitenden Staatsführern auch nicht allzu gnädig und barmherzig umgehen. Das ist nicht erst jetzt in der Regierung Netanyahu so, sondern das hat so eine gewisse Geschichte dort auch im Land. Das weiß aber auch jeder, der dort politisch aktiv ist, dass er da einiges aushalten muss. Aber sollten wir heute Abend verschiedene Ansichten haben zu diesem Thema, würden wir das genauso erleben, wenn wir jetzt, keine Ahnung, sind wir 50 Leute hier, 50 Menschen in Israel versammeln würden. Ja, nur würde es dort wahrscheinlich noch ein bisschen emotionaler in den Diskussionen auch zugehen. Und meine Hoffnung ist, dass bei allem, was jeder so denkt und empfindet und fühlt, dass der Shalom, der Friede Gottes, uns trotzdem durch diesen Abend auch begleiten kann. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das ist eine gewaltige Zusage. Diese Zusage sagt aus, es gibt einen Hüter Israels. Und das ist nicht Donald Trump. Ja? Und das ist auch nicht irgendeine andere politische Kraft auf dieser Welt. Wir können auch sagen, es sind die Juden in Amerika oder die Juden weltweit, die natürlich ihren Landsleuten da helfen wollen. Aber die Bibel sieht es anders. Die Bibel sagt, es gibt einen Hüter Israels. Und das ist Gott selber, weil er mit diesem Land, mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat. Wir werden das morgen auch noch mal ganz kurz anschauen. Aber ich denke, die heute Abend gekommen sind, sind die meisten auch damit vertraut. Und dieser Hüter Israels hat sich verpflichtet, ich werde über meinem Volk wachen. Und es ist aus meiner Sicht auch der einzigste Grund, warum es immer noch Juden gibt nach Jahrtausenden, obwohl so viel Verfolgung, so viel Antisemitismus, so viel Pogrome, so viel Diskriminierung, Vertreibung auch hier in unserer deutschen Geschichte, nicht nur im Dritten Reich, sondern schon lange zuvor, da auch begonnen hat. Und dieser Hüter Israel, und das sagt dieser Psalm, er schläft nicht, er schlummert nicht, er ist nicht wie so ein Nachtwächter, ja, den man irgendwie überlisten kann, weil er einfach in der Nacht eingeschlafen ist, sondern er ist bereit, über seinem Volk auch zu wachen. Und das sage ich auch immer wieder, gerade denen, die sich besonders engagieren und mitfühlen für alles, was in Israel ist, einfach sagen, hey, unser Herr hat die Dinge in seiner Hand, wir beten mit, aber wir dürfen es auch ihm überlassen und auch in seine Hände legen, wie die Dinge dann laufen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist jede Schlagzeile und manchmal jede Nachricht und hier ist wieder Antisemitismus und da hat wieder irgendeine Regierung dieser Welt sich gerade sehr gegen Israel gestellt und so weiter. Das kann einen auch ungeheuer runterziehen und fertig machen und depressiv machen und irgendwie, manche Leute sagen, es ist nur noch dunkel hier um uns rum. Da sage ich, ja, das ist schon biblisch, was du da empfindest. Ja, Dunkelheit bedeckt die Erde, Finsternis die Völker. Aber, was sagt das Wort Gottes? Über dir strahlt auf der Herr. Ja, und das möchte ich allen auch ein bisschen zu Beginn dieses Abends zusprechen, dass da, wo wir uns vielleicht auch sehr haben mitreißen lassen von verschiedenen Nachrichten, man sich natürlich informieren sollte und auch fürs Gebet gut informiert sein darf, aber dann auch wieder sagen darf, und jetzt bei aller Finsternis, aller Dunkelheit, die ich da so empfinde, der Herr erstrahlt auf über mir. Ja, dieser Hüter Israels, der ist nicht erst Hüter Israels, seit die Problematiken jetzt mit den Geiseln und dem Gazastreifen begonnen haben, sondern er macht es schon länger und jetzt hängt's gerade und deswegen gehe ich ganz kurz hier in die Geschichte auch hinein. Ja, die Israelis haben, seit sie letztendlich als Volk irgendwo auch gegründet wurden und sich als Volk auch gebildet haben, schon immer sehr, sehr harte Zeiten gehabt. Ja, und ich mache es wirklich ganz kurz, ich lasse auch viel aus, nur dass wir ein bisschen dann auch verstehen, warum tickt ein Jude manchmal so, wie er tickt. Wir sehen hier die assyrische Herrschaft. Ja, die assyrische Herrschaft hat dazu geführt, dass das inzwischen ja geteilte Reich, Nordreich, Südreich, nach David und Salomo mit den folgenden Königen, dass das gesamte Nordreich verschleppt wurde nach Assyrien. Und die 10 Stämme, die dort auch davon betroffen waren, aus diesem Nordreich, sich seitdem verloren haben, im Sinne, dass man nicht mehr hundertprozentig nachweisen kann, was ist mit den einzelnen Stämmen ganz genau geschehen. Da gibt es auch sehr viele Theorien drüber, die machen wir heute Abend nicht auf. Aber das gesamte Nordreich in der Verschleppung ist letztendlich, hat sich, die Juden sind dann auch in ganz verschiedene andere Länderregionen ausgewandert. Man kann das hier auf der Karte auch ein bisschen sehen. Aber das ist schon eine der großen jüdischen Katastrophen. Für das Südreich, ja, hat die Deportation erst später stattgefunden. Es war das Nachfolgeweltreich der Assyrer, nämlich das Babylonische Reich. Und das ist uns ein bisschen mehr bekannt, die wir die Bibel lesen, weil aus dieser Perspektive des Südreichs doch die Dinge mehr beschrieben wurden. Ja, Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört, die meisten Einwohner, ein Großteil der Einwohner wurden verschleppt. Die Elite der damaligen Zeit, die jüdische Elite, hat man nach Babylon auch verschleppt. Und die bisschen Bibelkundigeren unter uns wissen, es war dann möglich, dass aufgrund der Gebete von Daniel und auch von Nehemia und aufgrund dem Einsatz von Nehemia und Esra und Zerubabel und so weiter auch wieder ein Teil zurückkehren konnte. Ja, und mit diesem zurückgekehrten Teil, ja, hat man dann Jerusalem wieder aufgebaut, hat den Tempel wieder aufgebaut. Andere sind nicht zurückgekehrt. Deswegen haben wir die Geschichte von Esther zum Beispiel in der Bibel aus dem Persischen Reich, ja, aus der Zeit, das sieht man jetzt hier, die Herrschaft der Meder und der Perser. Also in diesen Epochen stand es um das jüdische Volk schon einmal mehr als kritisch. Ja. Und es ist ein Wunder Gottes, nicht nur in der Esther-Geschichte, sondern auch die ganze Rückkehr unter Nehemia und so weiter, dass sie es geschafft haben, wirklich sich als Volk wieder aufzubauen. Wir wissen, lesen das ja auch in der Bibel, Nehemia kam zurück. Er war ja sehr motiviert für Jerusalem, da was aufzubauen. Und dann hat er gesehen, viele Juden, die dort gelebt haben, die haben sich inzwischen nicht nur mit irgendwelchen anderen Völkern vermischt, sondern die Kinder haben schon gar nicht mehr Hebräisch gesprochen und so weiter und so fort. Also das war schon ein hohes Potenzial, dass Israel letztendlich als Volk sich auch hier hätte auflösen können. Ja, später die Herrschaft der Griechen, und es ist nicht in unserem Bibelkanon drin, aber der sogenannte Makkabäer-Aufstand, aus dem dann bis heute auch in dem Hanukkah-Fest noch gedacht wird, ist entstanden aus einer Zeit, als die Griechen, die über dieses Territorium geherrscht haben, auch versucht haben, spirituell, ja, das Judentum nicht nur zu entheiligen, indem sie angefangen haben, da Schweine im Tempel opfern zu wollen und so weiter und so fort, sondern es war auch beabsichtigt, ja, diesen jüdischen Glauben letztendlich hier auch zurückzudrängen und auszulöschen. Auch hier durch ein großes Wunder ist es gelungen, weiterzumachen. Und was uns dann allen hier ein bisschen bekannter ist, schon auch aus der Weihnachtsgeschichte, ja, begab sich aber zu der Zeit als Augustus und so weiter. Ja, das ist die Herrschaft der Römer. Und in dieser Herrschaft der Römer, auch hier waren die Juden wieder besetzt. Ja, das kommt ja auch in den Evangelien und an den großen Erwartungen, die an Jesus gewesen sind, auch sehr deutlich zum Ausdruck. Aber die Römer waren auch diejenigen, die dann im Jahr 70 nach Christus, ja, Jerusalem zerstört haben. Und die Juden wurden zerstreut über die ganze Erde. Und man sieht das Römische Reich in seiner damaligen Ausdehnung. Ja, ihr alle wisst hier in Deutschland der Limes, wo der durchgegangen ist. Ja, der südliche Teil war eben schon Römisches Reich. Der nördliche Teil, das waren noch die Germanen. Aber Juden haben sich dann über die ganze Welt verteilt. Und das hat insgesamt fast 2000 Jahre oder über 1800 Jahre gebraucht, bis Juden überhaupt wieder anfingen, in größeren Mengen in das Land ihrer Vorväter auch zurück zu kommen. Was gleichzeitig dann in dieser Zeit auch noch passiert ist, und weil wir hier im kirchlichen Rahmen sind, muss man eben auch mal darauf hinweisen, ist nicht nur, dass Juden zerstreut wurden, sondern auch, dass die wachsende christliche Kirche sich immer mehr institutionalisiert hat, ja dann unter Kaiser Konstantin auch Staatsreligion geworden ist, aber sich auch nochmal ganz anders anfing, zum Judentum zu positionieren, als es in der Urgemeinde noch der Fall gewesen ist. Weil in der Urgemeinde, das können wir in Apostelgeschichte 2 ja nachlesen, ja, wo trafen sich die ersten Jesusgläubigen? In den Häusern und im Tempel. Obwohl sie im Tempel eigentlich nicht erwünscht waren, obwohl sie im Tempel teilweise sogar verfolgt waren, haben sie nicht gesagt, wir machen jetzt hier eine neue Religion und wir gründen eben jetzt so eine neue Kirche, so ein bisschen wie das heute manchmal gerade bei uns im Protestantismus der Fall ist, dann gibt es plötzlich drei Straßen weiter so eine neue Glaubensgemeinschaft mit einem neuen Haus. Nein, die haben ganz bewusst gesagt, wir bleiben auch im Tempel. Ja, Paulus in seinem großen Appell an die Römer, 3 Kapitel, Römer 9, 10, 11, ja, ich wünschte, ja, von Gott abgeschieden zu sein und so weiter, damit ich bei meinen Leuten bin und ihnen den Glauben bringen kann. Ich sage es jetzt ein bisschen hier in meinen Worten. Also diese große Sehnsucht, ja, auch eben sich nicht zu trennen vom Jüdischen, sondern diese Verbindung auch mit dieser Jesus-Offenbarung, die dazugekommen ist, auch aufrechtzuerhalten. Und das hat sich kirchengeschichtlich aber insgesamt anders entwickelt. Und weil wir gerade dieses Jubiläumsjahr haben, 1700 Jahre Konzil von Nicäa, mit sehr viel guten und theologisch wichtigen und richtigen Beschlüssen, bitte verstehen Sie mich nicht falsch heute Abend, muss man aber auch wissen, da gab es auch Nebenthemen aus damaliger Sicht, die letztendlich auch das Verhältnis zwischen Christen und Juden sehr beeinflusst haben über Jahrhunderte. Und da gibt es unter anderem dieses Zitat auch von Kaiser Konstantin, der gesagt hat, wir sollten uns von der abscheulichen Gesellschaft der Juden trennen. Denn es ist wahrlich beschämend für uns, sie damit prahlen zu hören, dass wir ohne ihre Anleitung dieses Fest nicht feiern könnten. Da ging es ums Osterfest, ja, was man ja eigentlich, kommt aus dem Pessachfest. Und Konstantin war empört, dass das Juden immer noch in Anspruch nehmen, dass sie eigentlich dieses Fest gestartet haben und so weiter. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Außerdem ist es unsere Pflicht, nichts gemein zu haben mit den Mördern unseres Herrn. Ja? So, und das hat eben nicht nur irgendwie ein Politiker gesagt, Kaiser Konstantin war ja auch Politiker, sondern das war dann eben auch kirchengeschichtlich ein wichtiger Akt. Und unter diesen Dingen, die da auseinandergebrochen sind, wo man sich auch wirklich bewusst gesagt hat, die abscheuliche Gesellschaft der Juden und so weiter, auf diesen Dingen haben dann später andere auch theologisch noch aufgebaut. Und so ist das Verhältnis heute noch, ja, zwischen christlicher Kirche, nehmen wir es mal als Gesamtes, ja, und den jüdischen Gemeinden nicht ganz spannungsfrei. Und da können wir noch einiges reparieren in unseren Tagen. Und deswegen sage ich das auch an so einem Abend mit der Einladung, sich durchaus auch dafür einzusetzen. Ja, Juden waren verstreut über die ganze Erde, auch bei uns hier in Europa. Wir haben ja in Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben oder über 1700 Jahre nachgewiesenes jüdisches Leben in unserem Land. Aber das bedeutet eben auch 1700 Jahre auch an Verfolgung, an Diskriminierung, an Vertreibung, an Enteignung und dann an dem großen Holocaust-Massenmord, der hier auch letztendlich stattgefunden hat. Gleichzeitig, während die Juden sich über die ganze Welt verteilt haben, was ist im Nahen Osten passiert? Die Araber haben die Herrschaft übernommen. Man sieht hier auf grün eingefärbt, ihr damals eine ihrer größten Ausdehnungen. Auch haben sie dieses Land Israel besetzt und haben dem auch ihren Stempel aufgedrückt. Ja, und das seht ihr auf allen Postkarten, die es von Jerusalem gibt. Da ist ja immer dann auch oben sind die beiden Gebäude drauf, der Felsendom und die Al-Aqsa Moschee, was in dieser arabischen Zeit auch entstanden ist. Und dann gab es Versuche der Kreuzfahrer und so weiter, das abzuschütteln. Die waren aber auch sehr ungeeignet und auch sehr unwürdig dieses christlichen Anlasses, den sie da immer wieder zitiert haben. Das hat letztendlich mehr Schaden als Gutes angerichtet. Und die Araber wurden dann, ich mache es jetzt ganz arg schnell und ein bisschen oberflächlich, von den Osmanen, den Türken, also auch abgelöst. Und hier sieht man aus 1850 das damalige Herrschaftsgebiet der Osmanen. Das reichte ja schon bis nach Osteuropa hinein. Und seht auch, wie das auf Asien, Afrika sich verteilt. Aber eben auch Israel war dann besetzt von den Türken. Also wenn man heute in Jerusalem die schöne Stadtmauer der Altstadt anschaut, dann ist es leider nicht die Mauer zur Zeit Jesu, ja, sondern es ist der Sultan, der das dann auch gebaut hat. So, 1917, nachdem schon einige Jahrzehnte erste Juden oder jüdische Gruppen wieder eingewandert sind in dieses ihr ehemaliges Staatsgebiet in Israel, da haben dann die Briten, die damals Kolonialmacht waren, und die Osmanen, die Türken abgelöst und vertrieben hatten, sie haben die Herrschaft dort übernommen und haben den Juden auch etwas zugesagt, ja, in einem Dokument, nämlich, dass sie ihnen erlauben möchten, dass sie eine nationale Heimstätte schaffen dürfen. Und es ist so ein bisschen wie die offizielle Gründungslegitimation auch für Israel lange vor dem Beschluss der Vereinten Nationen, weil daraufhin haben die Juden dann auch noch viel mehr Einwanderung betrieben und auch daran gearbeitet, ihren eigenen Staat haben zu können. Dieses britische Herrschaftsgebiet, ja, und wer denkt, das ist jetzt nur heute Abend so eine Geschichtsstunde, das sind die Grundlagen, warum es heute schwierig ist. Deswegen wenigstens ab jetzt lohnt es sich kurz zuzuschauen, ja, und zuzuhören, ja. Das britische Mandatsgebiet sieht man hier, schwarz umrandet, ja. Und dieses britische Mandatsgebiet hieß Palestine, ja, Palästina. Also der Begriff Palästina ist eigentlich sowohl historisch von den Römerzeiten her als auch hier von dieser britischen Zeit, ja, dieses gesamte Staatsgebiet, was den heutigen Staat Israel und den heutigen Staat Jordanien umfasst, ja. Das haben die Briten als Kolonialmacht beherrscht und das wollten sie oder mussten sie, so wie alle anderen Kolonialmächte auch, nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs, war die große Auflösung der Kolonien und in dieser weltweiten Bewegung, ja, hat man dann eben gesagt, östlich des Jordans ist Jordanien und diesen westlichen Teil, in dem viele Juden und auch Araber gelebt haben, ja, da hat man gesagt, da müssen wir jetzt noch mal was machen. Also wenn man diesen Begriff der Zwei-Staaten-Lösung irgendwie auch mal schon ein bisschen historisch sehen will, dann war das so ein erster Ansatz, aus diesem eigenen großen britischen Mandatsgebiet zwei verschiedene Staaten zu machen. Das gleichzeitig in Europa unter den Folgen des Nationalsozialismus. Wir wissen, ein Drittel der Juden weltweit wurden umgebracht und die überlebt haben, ja, die wollten dann auch in Europa oder anderen Ländern nicht bleiben, wo sie sich unsicher gefühlt haben, sind dann vermehrt nach Israel auch ausgewandert. Manche Älteren unter uns kennen noch diese Geschichte von der Exodus, stellvertretend, ja, dieses Schiff, aber nur stellvertretend für diese Zehntausenden, Hunderttausenden, die sich dann aufgemacht haben nach Israel, aus allen Teilen der Welt zurückgekommen sind. Das große Wunder, Menschen wussten noch 1800, fast 1900 Jahre nach der Vertreibung, die durch die Römer stattgefunden haben, dass sie jüdisch sind. Ja? Menschen in Äthiopien, die nicht lesen und schreiben konnten, ja, in den Bergen, wussten, unsere Heimat ist in Jerusalem, ja, haben einen Schabbat gehalten, auch in anderen Teilen der Welt, ja, haben Geschichten erzählt aus der Bibel, obwohl sie teilweise gar keine Bücher hatten und so weiter, über Generationen weitergegeben und die haben sich dann vermehrt aufgemacht. Und für die Israel, für die Juden immer diese große Hoffnung, dass ein Staat gegründet werden kann. Und da gibt es zwei wichtige historische Daten, die damit auch zusammenhängen und die auch sehr viele Menschen mit diesem Vers aus Jesaja 66, Vers 8 in Verbindung bringen, wo es plötzlich mitten im Text von Jesaja heißt, wer hat so etwas je gehört, wer hat dergleichen je gesehen, wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren. Ja, also die meisten Länder, die meisten Nationen und so weiter, sie bilden sich über Jahrzehnte, manchmal auch über Jahrhunderte, aber es gibt diese zwei besonderen Daten, nämlich einmal 1947, wo man für diesen westlichen Teil des ehemaligen britischen Gebietes, ja, vielleicht haben wir die Karte von vorhin noch kurz vor Augen, gesagt hat, jetzt müssen wir hier auch eine Lösung finden. Ja. Dieser östliche Teil, das nennen wir Jordanien, der Jordan soll auch die Grenze sein, aber dieser westliche Teil, wo Juden und Araber leben, da müssen wir jetzt auch irgendwie eine Ordnung reinkriegen. Und da haben die Vereinten Nationen einen Teilungsplan entworfen. Sie haben sich ein bisschen daran orientiert, wo leben die verschiedenen Gruppen. Aber das ist nicht genau die Abbildung, dass man sagt, da wo jetzt orange jüdischer Staat ist, da waren eben Juden. Und da wo es gelb arabischer Staat ist, da waren die Araber. Sondern es war teilweise erheblich gemischter. Aber man hat diesen Plan vorgelegt. Gesagt, hier könnten eigentlich jetzt zwei Staaten, zwei Nationen daraus entstehen. Ja, und wir sehen, wenn wir das anschauen, Jerusalem ist noch weiß. Also die Idee war, Jerusalem soll unter einer weltweiten UN-Verwaltung stehen. Ja, damit es nicht Streit um die Stadt gibt, kriegt es lieber keiner. So war die damalige Idee. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, die Juden haben aber ganz schön viel. Man muss aber hier auch sehen, alles südlich von Beersheba ist Wüste. Ja, dass die Israelis das in den letzten Jahrzehnten sehr fruchtbar gemacht haben, dass dort heute die Hightech-Firmen stehen, dass diese Wüste teilweise auch blüht und lebt. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber im Jahr 1947 war das absolut nicht der Teil. Also die Wahrheit ist, die Juden waren nicht ganz glücklich über die Lösung. Die hätten sich schon mehr versprochen. Sie haben aber gesagt, wir stimmen unter Zähneknirschen diesem Plan zu. Denn besser ein Staat, wo wir mit den Grenzen nicht ganz einverstanden sind und mit dieser Lösung, aber wir haben einen Staat, als wir haben keinen Staat. Die Araber, die auf diesem Gebiet gelebt haben, hätten diesen gelb gefärbten Teil bekommen sollen und haben das abgelehnt. Und das britische Mandat als Kolonialmacht lief aus. Das heißt, wie wurde es letztendlich hinterlassen? Ja, die Juden haben ihren Staat ausgerufen aufgrund dieser Grenzen von dieser Karte am 14. Mai 1948. Deswegen ist es bis heute der Nationalfeiertag Israels. Aber die Araber, die es abgelehnt haben, haben eine Vakuumsregion geschaffen, die eben nicht einem Staat, einer Regierung, einer Nation, wie wir das so gewohnt sind von der Weltkarte, ja, jedes Land hat so seine Farbe, sie haben ein Vakuum letztendlich hinterlassen. Und nicht nur, dass sie selber diesen Staat für sich nicht genommen haben. Und dieser Staat, und das sieht man auf der Karte auch ganz gut, gelb hier, hätte ja auch diese ganze Gaza-Region beinhaltet. Aber was sie noch gemacht haben, dass sie es gesagt haben, wir wollen, dass uns das ganze Gebiet gehört. Und deswegen haben sie nur wenige Stunden, nachdem die Israelis umgesetzt haben, was die UN eigentlich beschlossen hatte, haben sie sich mit allen arabischen Nachbarn zusammengetan und Israel den Krieg erklärt. Ja, sie kamen von Norden, von Süden, von Westen und von Osten gegen Israel mit dem Ziel, die Juden sollten überhaupt keinen Staat hier bekommen können. Dieser Krieg wurde von den Arabern verloren. Den Israelis ist es gelungen, sich nicht nur zu verteidigen, sondern auch gegenüber diesem ursprünglichen Gebiet dann noch weitere Gebiete auch erobern zu können. Die Araber sprechen bis heute von der großen Vertreibung, die stattgefunden hat. Ja, die Wahrheit ist aber, sie haben einen Krieg begonnen und diesen Krieg haben sie verloren. Und wenn man einen Krieg beginnt und ihn verliert, hat das auch immer territoriale Auswirkungen. Und ich denke, da sind wir in der deutschen Geschichte auch ganz gut damit vertraut. Ja, wenn ich jetzt heute Abend hier sagen würde, ja, ich möchte, dass Ostpreußen wieder zu Deutschland dazugehört, ja, dann dauert es wahrscheinlich nicht lang und draußen kommt der Krankenwagen oder irgendjemand sagt mal, ich glaube, er braucht ein bisschen medizinische Versorgung. Das ist kalter Kaffee von früher. Ja, das ist gelaufen. Ja, Deutschland hat sich unmöglich benommen. Wir haben ganz Europa gemetzelt. Ja, können froh sein, dass wir so übrig geblieben sind, können froh sein über die Wiedervereinigung, die wir jetzt gestern gefeiert haben. Wir können das nicht einfach wieder beanspruchen, nur weil da mal unsere Vorfahren gelebt haben. In Deutschland würde das jeder hier auch verstehen. Und das Problem ist aber, den Palästinensern, die damals teilweise auch Gebiete verloren haben und auch Heimat ein Stück weit verloren haben, denen hat man immer von Generation zu Generation weiter vermittelt. Ja, wir hatten diesen Krieg, wir haben hier auch Land und so weiter verloren, aber wir werden dorthin wieder zurückkehren. Ja, und auch den Palästinensern in den Flüchtlingslagern in Syrien und Jordanien und so weiter, ja, wo Hunderttausende auch leben. Man muss wissen, die ungefähr 50% der Bevölkerung in Jordanien, das sind Palästinenser. Ja, hat ihnen immer gesagt, wir werden diese Heimat wieder bekommen. Da habe ich das Beispiel von Ostpreußen gebracht, nicht ganz zufällig, weil ich auch Vorfahren dort hatte. Also wenn man uns jetzt in der Familie, schon meiner Mutter und meinem Vater und dann in unserer Generation und nächste Generation immer gesagt hätte, ihr werdet da wieder zurückkommen, ja, ihr lebt hier nur temporär, ihr braucht euch nicht integrieren, ihr braucht auch keine jordanische oder syrische Staatsangehörigkeit und so weiter, ne, sondern ihr werdet da wieder zurückkehren, ja, dann weckt es natürlich ungeheure Erwartungen, die sich aber nicht erfüllen lassen. Und was ist nun wirklich das größte Paradoxon an dieser ganzen Geschichte? Dass nämlich bei den weltweiten Flüchtlingszahlen, ja, also wenn die Vereinten Nationen sagen, in diesem Jahr gibt es so und so viele Flüchtlinge auf der ganzen Welt, dann werden auch immer Millionen Palästinenser als Flüchtlinge genannt. Und das sind aber die Nachkommen derer, die einst damals 1948 und dann auch in Folgekriegen gerungen haben. Und jetzt könnte man darüber noch diskutieren, ist das gut oder schlecht, dass man das so zählt. Man muss aber wissen, das macht man für keinen anderen Konflikt auf dieser Erde so. Ja, sonst hätten wir nämlich Milliarden an Flüchtlingszahlen. Wenn wir mal schauen, wer alles schon vertrieben wurde auf allen Erdteilen dieser Welt in den letzten 100 Jahren und dann alle Nachkommen, gerade in den bevölkerungsreichen Ländern dieser Erde, da zusammenrechnen, dann hätten wir ungeheure Zahlen, sondern nur für die Palästinenser haben die Vereinten Nationen mit der UNRWA ein eigenes Hilfswerk. Ja, es gibt also ein Hilfswerk für alle Länder und Konflikte und Flüchtlingsproblematiken dieser Welt. Und es gibt ein separates Hilfswerk nur für die Palästinenser. Und nur bei den Palästinensern werden hier alle Nachkommen bis heute als Flüchtlinge auch gezählt. Und es sind ungeheure Zahlen von Millionen. Und man sagt also, ist ja furchtbar, wie viel hier letztendlich Flüchtlinge sind. Es sind aber eigentlich die Nachkommen derer. Zu dieser Nakba, wie die Araber das nennen, zu der großen Vertreibung muss man Folgendes wissen. Die Araber, die angegriffen haben aus Jordanien und Syrien und Libanon, die haben ihren arabischen Leuten auf diesem heutigen Staatsgebiet Israels gesagt, geht weg, weil unsere Armeen kommen durch und wir erobern das alles für euch. Dann sind die teilweise weggegangen. Dann haben die Armeen das verloren. Es waren nicht immer die Israelis, die hier auch die Araber vertrieben haben. Man muss auch wissen, es gab Hunderttausende Israelis in Marokko, Algerien, Tunesien, ja, Iran, Irak, die auch gleichzeitig, ja, von den arabischen Nationen vertrieben wurden. Und das macht die Sache bis heute sehr schwierig. 1967, ja, gab es einen erneuten Krieg der arabischen Nachbarländer gegen Israel. Diesen Krieg haben die Araber auch wieder verloren. Und in diesem Zusammenhang konnten die Israelis dann ihr Staatsgebiet nochmal ausdehnen. und haben unter anderem auch Ostjerusalem erobert. Denn bis 1967 war Jerusalem eine geteilte Stadt, ähnlich, nicht genau gleich, aber ähnlich, wie das mal zwischen West- und Ost-Berlin der Fall gewesen ist. Ja? In diesem Westteil haben die Juden gelebt, aber diese Klagemauer, die man hier auf dem Bild sieht, die war im Ostteil, im arabischen, im von Jordanien besetzten Teil des Landes und Juden konnten nicht mal zu ihrer Klagemauer gehen. Ja, konnten dort auch nicht beten. Seit 1967 gibt es nicht nur die Wiedervereinigung von Jerusalem, sondern auch die Religionsfreiheit für Christen, für Juden, für Moslems, auch in dieser Stadt. Und es hat gleich einen Grund, warum ich das auch von Jerusalem erzählt habe, aber wir gehen noch ein Stück weit weiter. 2005, ja, hat der von Israel besetzte Gazastreifen eine große politische Veränderung erfahren. Und jetzt kommen wir gleich zur Gegenwart. Nämlich die Israelis haben sich entschieden, wir räumen dieses Gebiet. Die Juden, die dort noch leben, müssen raus. Ja, also israelische Soldaten haben Juden aus dem Gazastreifen, die dort noch gelebt haben, neben arabischen Nachbarn, rausgeholt. Und man hat gesagt, ab jetzt kann man sowieso für eure Sicherheit nicht länger garantieren, solltet ihr als Juden nicht mehr in den Gazastreifen hineingehen, weil wir hier keine Polizei, kein Militär, keinerlei Sicherheit mehr bieten können. Das heißt, was 2005 erstmals geschehen ist, ist noch größer, als dass man vorher den Sinai geräumt hat, der auch eine Zeit lang von Israel besetzt war und an Ägypten zurückgegeben wurde, sondern hier hat man nicht nur ein Gebiet geräumt, sondern auch Gaza eine Verwaltungshoheit gegeben. Ja? Und die Araber waren dann unter sich. Und die Juden würden heute sagen, die Forderung nach einem eigenen Palästinenserstaat ist etwas überholt, weil im Jahr 2005 haben wir die Möglichkeit auch geschaffen, dass in Gaza ein eigener Palästinenserstaat entstehen kann. Und dann gab es Wahlen in diesem Gazastreifen und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich zwischen diesen rivalisierenden Palästinensergruppen, der Fatah und der Hamas, für die Hamas entschieden. Die Hamas hat die Fatah-Leute getötet und auch aus dem Land zum Teil vertrieben, hat vollkommen die Herrschaft übernommen. Und ich sage es jetzt mal mit Anführungszeichen, die Hamas hat diesen Palästinenserstaat dann auch regiert über die vergangenen 20 Jahre bis zum heutigen Datum. Jetzt kann man darüber diskutieren, hätte man da vielleicht keine Wahlen machen sollen und so weiter. Das war aber auch sehr westlich eben gedacht, ne? Irgendwie alle sollen auch wählen und Demokratie und so weiter. Da ist leider das Falsche da auch letztendlich dabei rausgekommen. Das würden ganz viele Palästinenser übrigens auch so sehen, ja, die absolut nicht in einem Land leben möchten, was so regiert wird, wie der Gazastreifen von der Hamas in den letzten Jahren regiert wurde. Und die Hamas hat sich dort auch hier festgesetzt. Und was ist seitdem geschehen? Die Hamas hat Israel in den letzten Jahren jährlich mit ungefähr 2000 Raketen bombardiert. Noch vor dem 7. Oktober. Also so wie zum Jahr irgendwie für uns Ostern, Weihnachten und Pfingsten dazugehört, so wusste man auch in Israel, ja, wir werden regelmäßig von der Hamas durch Raketen beschossen. Und die Israelis haben natürlich dann auch wieder Flugeinsätze geflogen, versucht, militärische Einheiten im Gazastreifen zu zerstören, Raketenabschussrampen und so weiter. Dass das nicht gelungen ist, das wissen wir heute alle. Also über ganz viele Jahre gab es 2000 ungefähr Raketen pro Jahr, das war in einem Jahr mal mehr, in einem anderen ein paar weniger, ja, die auf Israel abgeschossen wurden, auch Brandgeschosse auf die israelischen Felder, so Feuerdrachen und alle möglichen Dinge, die da auch letztendlich irgendwo eingesetzt wurden. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, Da wurden teilweise auch Hilfsgüter zweckentfremdet, ja, um sich diese Anlagen zu bauen, diese Militäranlagen, aber auch um sich diese ganzen Tunnel und so weiter zu bauen. Also dieses Riesentunnelsystem unter dem Gaza-Streifen, was man mit keiner U-Bahn dieser Welt vergleichen kann, auch nicht der in London und so weiter, weil es noch viel, viel intensiver und vielschichtiger ist. Die kann ich ja nicht nur in die Erde ein Loch graben und dann hält es. Die muss man ja ausschalen, auch mit Beton. Das sind eben auch teilweise eben die Hilfsgüter gewesen, die auch geliefert worden sind. So, die Leute Gaza, die Hamas hat Israel bombardiert über die Jahre. Die Israelis haben immer wieder einen Vergeltungsschlag auch geflogen, aber haben sich das über die Jahre auch bieten lassen. Und als dann an diesem 7. Oktober 2023 dieser große Überfall auf die ganzen Kibbuzim am Gazastreifen, die ganzen Ortschaften, auch letztendlich geschehen ist, da stand Israel vor der ganz großen Frage, wie reagieren wir darauf? Und sie haben nicht sofort die Armee geschickt, sondern sie haben ein Ultimatum gestellt und sie haben gesagt, wenn ihr nicht diese Geiseln bis zu dem und dem Datum wieder freilasst, dann werden wir militärisch vorgehen müssen. Und wir werden militärisch deutlicher vorgehen müssen, als wir das die letzten Jahre getan haben, wo ihr eure Raketen geschickt habt und wir haben eben auch ein bisschen zurückgeschossen. Diesmal werden wir reingehen. Gleichzeitig hat sich Israel an die Weltöffentlichkeit gewandt, hat gesagt, Freunde, ihr habt alle gesehen, was hier an unseren Ortschaften im Gazastreifen passiert ist, helft uns bitte, ja, lasst uns ein Bündnis schmieden. Und das hat man nach dem Modell vorgehabt, wie es gegen den IS geschehen ist, ja, weil einige Jahre zuvor im Raum zwischen Ostsyrien und dem Westirak hat sich der sogenannte Islamische Staat gebildet mit ganz ähnlichen Manifestationen wie von der Hamas, ja. Leute verbrannt, vergewaltigt, geköpft, zerstückelt und so weiter. Ich will es jetzt nicht so sehr beschreiben, heute Abend, damit wir alle auch noch ruhig schlafen können. Und dieser IS wurde immer größer und die Welt hat reagiert und Amerika, Russland, die unterschiedlichsten Blöcke, Machtblöcke dieser Welt haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wenn wir das jetzt nicht stoppen, dann fliegt uns das mal noch viel mehr um die Ohren. Ja, das war also nicht nur, dass man in dem Irak oder Syrien ein bisschen helfen wollte, sondern das war natürlich schon auch mit dem Gedanken, wenn sich das ausbreitet und nach Europa kommt oder nach Amerika oder auch nach Russland, dann haben wir wirklich Riesenprobleme. Und so haben sich alle zusammengeschlossen. Und seitdem gab es dann in Syrien amerikanische Luftbasen und iranische und russische in einem Land, ja, was man sich früher jetzt, die bisschen älteren unter uns, hätten sich gar nicht vorstellen können, weil man gesagt hat, dieses große Ziel müssen wir gemeinsam verfolgen. Jetzt haben die Israelis gesagt, ihr habt gesehen, was die Hamas gemacht hat. Die haben übrigens auch nicht nur Juden getötet, sondern die haben alles getötet, was ihnen über den Weg gekommen ist. Da gibt's Kibbuzim in der Landwirtschaft, ja, da war eben, sind die ersten Häuser von Asiaten bewohnt gewesen, ja, Kibbuz Alumin, ja, Nepalesen und so weiter, ja, die wurden alle umgebracht, es waren Buddhisten, es war jetzt völlig wurscht, ja, was hat einer für eine Religion, alles wurde hier abgeschlachtet. Israel hat gesagt, könnt ihr uns helfen, ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, da wollte dann nicht die gleiche Koalition, die sich gegen diesen IS damals gebildet hat, eingreifen, man hat die Israelis hier auch ein bisschen alleine gelassen. Und daraufhin hat Israel dann begonnen, auch in den Gazastreifen einzumarschieren. Und sie haben sich das wahrscheinlich, das muss man heute schon ehrlich sagen, ein bisschen leichter vorgestellt. Es war nicht geplant, dass man jetzt 2 Jahre so einen Krieg führt. Sie sind vom Norden hinein. Ich weiß gar nicht, haben wir hier so einen Pointer oder so? Genau hier. Ah ja. Genau, jetzt sonst auf meinem Bildschirm machen. Also praktisch vom Norden nach Süden hinein mit folgender Hoffnung. Ja? Und es hat sich eben leider gezeigt, dass sich das nicht so erfüllt hat. Die haben gesagt, wenn wir die Hamas schwächen, dann wird es auch im Land Leute geben, die ja unter dieser Hamas leiden, die dann einen Aufstand machen, die sich uns anschließen, die gegen die Hamas kämpfen werden. Das hat sich so nicht erfüllt. Da gibt es immer wieder Einzelbeispiele, wo in einzelnen Orten das ein bisschen stattfindet, aber der große Aufstand hat nicht stattgefunden von Seiten der palästinensischen Bevölkerung dort. Die zweite Hoffnung war, wenn wir von Norden nach Süden durchgehen, ja, also praktisch das auch von oben nach unten ein bisschen durchpressen, dann werden die Ägypter ihre Grenze öffnen. Weil was auch in unseren Medien häufig nicht ganz so gesagt ist, der Gazastreifen hat zwei Grenzen. Wenn es heißt, da ist es dicht, dann denken immer alle, die Israelis haben es nur dicht gemacht. Aber ihr seht da unten die 13 Kilometer, das ist der Teil zu Ägypten, ja, den Ägypten schon lange fast dicht gemacht hat. Was jetzt rausgekommen ist, seit die israelischen Soldaten dort ist, dass auch durch Tunnel aus Ägypten ungeheuer viele Waren, aber auch Waffen hineingeliefert wurden zur Hamas. Das kann man auch nicht machen, wenn da nicht wirklich wichtige ägyptische Leute letztendlich irgendwo zumindest davon wissen, ihren Segen dazu auch geben. Aber die Hoffnung war, Ägypten macht unten auf. Ja, man kann das Land von der Hamas säubern und dann kann man überlegen, wie macht man hier letztendlich noch weiter. Die dritte Hoffnung war, wenn man militärisch vordringt, dann wird die Hamas ja irgendwann aufgeben. Also wenn man weiß, das Spiel ist zu Ende, man hat es verloren, dann kann man ja aufgeben. Das ist auch nicht passiert. Hat sich nicht wiederholt, was in der deutschen Geschichte der Fall gewesen ist, wo dann irgendwann klar war, auch im Zweiten Weltkrieg, die Alliierten kamen von allen Seiten. Adolf Hitler hat sich umgebracht. Ja, es gab diese Kapitulation von Seiten der Hamas, hat keine Kapitulation stattgefunden, auch wenn ihre Aussichten des Überlebens und des weiteren Machterhalts letztendlich äußerst gering sind. Und weil die Dinge sich nicht so entwickelt haben und weil die Geiseln auch nicht, da wurden ja einige auch freigelassen im Laufe der Zeit, aber nicht in der Art und Weise, wie die Israelis sich das vorgestellt haben. Deswegen haben wir jetzt seit 2 Jahren Krieg. Und als es eben jetzt vor einigen Monaten auch nochmal drum ging, wie kann man wirklich diese Hamas jetzt endgültig besiegen, hat Israel eben auch gesagt, dass man diese größte Stadt eben auch Gaza vollkommen einnehmen möchte. Die Bilder, die wir von dort sehen, sind furchtbar. Das sind wie immer aus Kriegsgebieten auch teilweise subjektive Bilder. Ja, und trotzdem ist es klar, dass die Menschen dort leiden. Und deswegen wollen wir jetzt, heute Abend, in diesem Moment, einfach beten miteinander, dass der Wille Gottes in dieser Region auch geschehen kann. Und ob dieser Friedensplan die Lösung ist oder nicht, das werde ich heute Abend hier nicht beschreiben, weil an dem wird ja zur Stunde rumverhandelt. Ja, also das, was da vorgeschlagen ist, ist auch nicht unbedingt das letzte Ergebnis. Aber wir dürfen im Gebet zu Gott kommen und bitten, dass es eine Zukunft für dieses Land geben wird, ohne Gewalt, ohne Hass, mit einer neuen Verwaltung. Ja, ähnlich wie vielleicht Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auch erstmal die Alliierten die Herrschaft übernommen haben und dann stückweise das ja wieder unseren Vorvätern auch zurückdelegiert haben. Da gibt es sehr viele verschiedene Szenarien, aber die Hoffnung ist, dass dort Ruhe, dass dort Frieden, dass aber auch ein anderes Regime dort sich etablieren kann. Es hat fast 2 Jahre gedauert, bis die arabischen Länder bereit waren, den Überfall der Hamas auf Israel zu kritisieren, auszusprechen, dass sie keine Zukunft für die Hamas in diesem Land sehen. Und es wird ja immer nur der israelische Aspekt angeschaut, die kommen da mit ihrer Armee und schauen, was alles passiert. Aber hätte die muslimische Welt sich geschlossen gegen die Hamas gestellt von Anfang an, hätte man nicht aus der Türkei und aus Katar und aus anderen muslimischen Ländern Milliarden auch seit dem 7. Oktober 2023 in dieses Hamas-Regime aus dem Iran auch, ja, hinein investiert, dann wäre schon lange dort auch, die hätten sich nicht halten können, ja. Sie hören ja heute noch, ja, dass aus Gaza immer wieder noch mal eine Rakete nach Israel abgeschossen wird. Ja, da fragt man sich, wie ist das möglich nach 2 Jahren Krieg, dass die überhaupt noch dieses Zeug haben? Das ist möglich, weil es Leute gibt, Länder, Fürsten, Nationen, ja, Waffenhändler, die ihnen das auch liefern, ja, und die auch Wege haben, das in den Gazastreifen hineinzuliefern, nicht über Israel, sondern bleibt nicht mehr viel der Seeweg und letztendlich der Hauptanteil über Ägypten. Und ich darf einladen, dass wir heute Abend dafür beten und hier als christliche Kirche vielleicht auch mit der Perspektive, dass ein Gaza entstehen könnte, wo man auch mal das Evangelium frei predigen darf, wo die Christen sich nicht verstecken müssen oder Angst haben müssen, verfolgt zu werden oder umgebracht zu werden, ja, wo auch in den Wiederaufbaumaßnahmen christliche Hilfsorganisationen beteiligt werden können, ja, wo letztendlich etwas anderes entsteht, als es dort in den letzten 20 Jahren, wir haben es gesehen, seit 2005 auch entstanden ist. Und mein Vorschlag wäre, wir machen dann auch weiter, ja, ob man sich immer so ein bisschen zusammentut, 3, 4, 5 Leute, wie man so bisschen sitzt, kann man sich ja mal umschauen, wer ist so links, rechts, vorne, hinten von mir. Und dass wir heute Abend zuallererst jetzt diese Gaza-Region und die in diesem Moment verhandelten Dinge darüber, ja, segnen, die Diplomaten, die da sitzen, die Länder, die da Druck ausüben. Ja, es ist nötig, dass der Hamas letztendlich jegliche Unterstützung entzogen wird, dann ist es auch vorbei. Und da können wir im Gebet jetzt ein bisschen mitwirken. Dazu würde ich einladen, da haben wir auch noch mal ein bisschen eine Unterbrechung, ne, wenn so viel geredet wird. Und dann gehen wir auch noch auf die anderen Konfliktpunkte. Ich habe mit verschiedenen Soldaten gesprochen, die im Gazastreifen stationiert wurden, dort gekämpft haben. Ich habe mit einem getroffen, der sich nach diesem Krieg sehnt. Ja, das will ich auch nur kurz sagen zu diesem ganzen Völkermordsdiskussionen, Genozid und so weiter. Ich habe keinen Soldaten getroffen, der gesagt hat, ich will da rein, ich will die umbringen, ich will mich rächen, ich will da aufräumen irgendwie, sondern auch wo sie jetzt nochmal diese große Offensive auf Gaza-Stadt durchgeführt haben, die meisten, wenn die irgendwie das hätten verhindern können, da auch beteiligt dran gewesen zu sein. Niemand wünscht sich das, dort zu kämpfen, niemand wünscht sich das auch, da seine Kinder zu haben und so weiter. Deswegen, es gibt auch, das muss man einfach sagen, weil es vielleicht manchmal in den Medien nicht so rüberkommt, auch in Israel einen großen Friedenswillen. Es gibt aber auch einen Überlebenswillen, weil es in diesem Gaza-Konflikt nicht nur um ein paar Kilometer hier geht. Ist das jetzt, soll das im Meer Israel sein? Soll das ein eigener Staat sein? Soll das noch ein paar Quadratkilometer mehr bekommen, der arabische Teil und so weiter, sondern es geht für die Israelis ums Überleben. Es ist das erklärte Ziel der Hamas, ihrer Verbündeten mit dem Iran zusammen, den Judenstaat vollkommen auszulöschen. Und wenn es gelungen wäre, dann hätte man nicht nur ein paar Ortschaften am Gazastreifen überfallen, sondern wäre weiter vorgezogen. Es geht um Jerusalem, ja, es geht um diese Stadt auch. Und deswegen für die Israelis geht es in dieser Sache auch ums Überleben. Und das soll heute Abend nicht irgendwie in eine Richtung hier großartig beeinflussen, aber uns vielleicht ein bisschen Verständnis geben, dass manche Dinge, die passieren, nicht ganz so unlogisch sind, wie das manchmal so aussieht, wenn man das einfach nur in einem kurzen Videoclip in den Nachrichten vorgestellt bekommt. Und ich darf alle einladen, dass wir weiter beten, auch für diese Region und für eine gute Lösung. Und ja, auch, dass die Völker wieder zusammenkommen. Das sind die Bilder von diesem 7. Oktober. Und warum konnten auch die Hamas-Leute so erfolgreich auch in diesen ersten Ortschaften unterwegs sein, weil es jeden Tag 10.000 Menschen aus dem Gazastreifen gab vor dem 7. Oktober, die über die Grenze nach Israel rübergekommen sind, in diesen Ortschaften gearbeitet haben, abends wieder zurückgekehrt sind zu ihrer Familie und Teile von ihnen, natürlich nicht alle, eben auch die Informationen geliefert haben über jedes einzelne Dorf, was da liegt, die auch letztendlich für den Überfall benötigt wurden. Und so unser deutscher Traum wäre, dass die sich morgen alle wieder in den Armen liegen und so weiter. Ja, so ein bisschen so wie am Hollywood-Film, so gegen Ende, ja, wo alle, die sich bekriegt haben, dann plötzlich miteinander heiraten oder irgendwie sich da drücken und küssen und so weiter. Dafür dürfen wir beten, aber das ist eine schwierige Sache, weil da unheimlich viel Vertrauen auch, was schon da war, zerbrochen wurde. Die Israelis haben die Lage falsch eingeschätzt. Ja. Aus Gaza kamen Signale, dass man sich mehr auch mit Israel wieder aussöhnen will. Man wollte diese Anzahl der 10.000, die jeden Tag von Gaza rüberkommen nach Israel, auf 20.000 verdoppeln, vielleicht später nochmal erhöhen. Es war so ein bisschen Tauwetter, was vorgespielt wurde. Und deswegen ist da sehr viel Porzellan auch zerschlagen. Und man kann nur beten, dass da auch wieder gute Dinge zusammenwachsen. So, zweiter Punkt, der ist ein bisschen aus der Weltöffentlichkeit verschwunden, der ist aber noch nicht gegessen. Das ist die Lage an der Nordgrenze am Libanon. Ja. Als die Hamas überfallen hat, dort am Gazastreifen, hat es nicht lange gedauert. Und dann hat die Hezbollah, ja, der iranische Teil, der schiitische Teil, mit ihren Truppen, die sie dort im Libanon haben, angefangen, die israelischen Ortschaften an der Nordgrenze zu bombardieren, sodass zehntausende Flüchtlinge letztendlich auch von dort fliehen mussten. Ja. Was man hier auf der Karte sieht, ist das Dunkelblaue. Das ist die Grenze zwischen Israel und dem Libanon, ja, so wie die heute besteht. Und dann seht ihr hellblau oben noch den sogenannten Litani-Fluss. Ja. Und es ist eben nicht nur irgend so ein Wasser, was da fließt, sondern es ist ein völkerrechtlich sehr wichtiger Fluss, weil es eine UN-Entscheidung gibt, nämlich aufgrund der vergangenen Angriffe vor Jahrzehnten schon aus dem Libanon auf Israel durch die schiitischen Hezbollah-Kämpfer, hat man in den Vereinten Nationen festgelegt, dass südlich dieses hellblauen Litani-Flusses, ja, ich zeige es euch hier nochmal, dass südlich davon keine Truppen stationiert werden dürfen gegen Israel und keine Waffen. Und dafür haben die Vereinten Nationen eine Einheit geschaffen mit über 10.000 Soldaten aus verschiedenen Ländern, auch aus Deutschland, die das überwachen sollten, ja, mit unseren Steuergeldern. Und das Problem ist, dass in der Zeit, wo diese UN-Einheit dort stationiert war, der Iran frei aufgerüstet seine Raketenbasen dort aufgestellt hat, sodass in dem Moment, als die Hamas diesen Überfall gemacht hat, eben relativ zeitnah dann auch die tausenden Raketen und Angriffswaffen aus dem Libanon gekommen sind, gegen Israel. Und das heißt, Israel musste sich dann praktisch an dieser Front hier auch verteidigen. Und wenn wir uns den Libanon vorstellen, dann denken wir, das ist ein Staat so wie Deutschland, ne, so überall die gleichen Gesetze und überall die gleiche Rechtslage und so weiter. Das stimmt aber nicht, sondern in diesem Staat Libanon, man sieht es hier auf der Folie, wo so dunkelgrün eingefärbt ist, ganz gut, ja, gibt es in dem Teil, wo die Schiiten leben, ja, eine quasi Autonomie, ja, für sie und für die Truppen der Hezbollah, die eben sehr lange über Jahre vom Iran unterstützt wurden, aufgerüstet wurden. Und das Problem ist nicht, dass im Libanon Schiiten leben, sondern das Problem ist, dass sie genau an dieser Grenze zu Israel im Süden leben. Ja, das seht ihr hier ganz gut. Die kann man jetzt auch nicht alle umsiedeln, aber man kann sie entwaffnen. Und die Israelis haben durch ihre Luftschläge im Libanon dafür gesorgt, dass zum ersten Mal jetzt seit Jahrzehnten wieder die Chance im Libanon besteht, dass die Hezbollah entwaffnet werden kann und dass die eigentlich sunnitischen Libanesen und die Christen im Libanon, die auch einen hohen Bevölkerungsanteil stellen, letztendlich dafür sorgen können, dass dieses Land wieder unter einer Regierung mit einer Armee und mit einer Stimme letztendlich auch regiert wird. Ja. Dafür hat man sich bei Israel natürlich nicht öffentlich, aber auf anderen Wegen schon bedankt, weil der Libanon es selber nicht mehr geschafft hätte. So stark war die Hezbollah bereits als Staat im Staat. Ob die nun entwaffnet werden kann, ja, und wie das weitergeht, kann ich euch heute Abend auch nicht versprechen. Es bleibt aber ein ganz wichtiges Gebetsanliegen. Denn die Älteren unter uns wissen, der Libanon, das war mal die Schweiz des Nahen Ostens. Ja, es war eines der reichsten, der wohlhabendsten, aber auch der muslimisch freiesten Länder im ganzen Nahen Osten. Und mit dem zunehmenden Einfluss des Iran und seiner Ayatollah hat sich nicht nur das Land zerstört, sondern die Freiheiten wurden auch in den schiitischen, von der Hezbollah regierten Gebieten immer mehr letztendlich auch eingeschränkt. Es besteht eine Chance für eine Veränderung, vielleicht auch mal eine Chance, dass es einen Friedensvertrag gibt zwischen dem Libanon und Israel. Israel hat die Friedensverträge mit Ägypten und mit Jordanien, deswegen sind da auch die Grenzen passierbar einigermaßen, aber es gibt keinen Friedensvertrag, sondern man befindet sich offiziell im Kriegszustand mit dem Libanon. Und es ist ein großes Anliegen, dass sich das auch noch verändert. Das zweite Land, Nachbarland, mit dem kein Friedensvertrag existiert, ist Syrien. Ja? Und in Syrien haben die Israelis dafür gesorgt, ja, indem sie auch immer wieder die Stellungen des damaligen Herrschers Assad mit bombardiert haben, dass bis zum Schluss Assad geflohen ist, dass es im Land eine neue Regierung ist. Es ist eine Regierung aus ehemaligen Islamisten, die sagen, sie sind ehemalig, und ob sie es wirklich sind, kann ich heute Abend auch nicht allen beantworten. Aber es ist eine Chance. Es gibt im Moment mehr Gespräche zwischen Syrien und Israel, als es in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt gegeben hat. Es geht darum, ob man auch Grenzen anerkennen will, ob man Verträge schließen will. Ihr wisst, habt es mitbekommen in den Medien, dass die Israelis sich auch sehr für den Schutz der Drusen in Syrien eingesetzt haben. Und die Drusen aus Israel, die standen alle da an der Grenze, die wollten schon rüber nach Syrien ihren Landsleuten helfen, haben die Israelis gesagt, bleibt ihr hier, wir schicken unser Militär. Aber die Zukunft Syriens ist nicht entschieden. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch im Gebet. Es geht hier um Nationen. Man kann sagen, was haben wir mit denen zu tun? Ja, aber von denen lesen wir in der Bibel. Die haben Verheißungen, ja, die haben prophetische Worte, ja, in den Fremdvölkerprophezeiungen und so weiter. Das sind Länder, die spielen eine wichtige Rolle. Da waren die ersten Gemeinden, da hat der Apostel Paulus sich bekehrt und so weiter, ja, in Damaskus. Also das sind ganz entscheidende Orte, wo es um die Zukunft geht. Die Türkei versucht dieses Vakuum, weil Israel den Iran auch zurückgetrieben hat in Syrien, versucht dieses Vakuum auch auszufüllen. Es gibt diese kurdische Minderheit noch in Syrien, die teilweise auch eher mit Israel zusammenarbeitet als mit den Sunniten oder auch als mit der Türkei. Aber das Land ist noch nicht entschieden. Es gibt aber die Chance, dass etwas Neues möglich ist. Der Nahe Osten ist in diesen Tagen in einer potenziellen Veränderung. Und potenziell sage ich, weil ich ja nicht weiß, was nächste Woche passiert und wie es ausgeht und wer dann wirklich auch ehrlich zu dem steht, was er angekündigt hat. Ich habe vorhin schon, bevor wir den Abend begonnen haben, von diesem Angriff auch Israel, Iran und dann auch zurück erzählt. Ihr seht hier auf den Bildern die iranischen Atomanlagen, die von Israel auch mit angegriffen worden sind. Man weiß bis heute nicht ganz genau, was wurde wirklich alles zerstört und wie viel Kilo angereichertes Plutonium und so weiter hat der Iran auch und was kann er damit noch machen und so weiter. Das ist noch nicht entschieden. Die Israelis haben sich ein bisschen mehr von ihren Luftschlägen im Iran versprochen. Sie haben ja auch das Gefängnis bombardiert mit den Oppositionellen in der Hoffnung, die können da alle raus und die machen einen Aufstand und so weiter. Der Iran ist auch ein ganz wichtiges Land fürs Gebet. Wir haben dort eine der am schnellsten wachsenden christlichen Kirchen in der ganzen Welt. Ja, obwohl diese ungeheure Verfolgung ist, obwohl viele auch geflohen sind, hier inzwischen schon nach Europa oder Amerika, die sich bekehrt haben, ist dort eine lebendige Kirche Gottes unter ganz schwierigen Umständen. Ja, und es ist diesen Menschen menschlich gesehen nur zu wünschen, dass sie eines Tages ihren Glauben auch frei, offen verkündigen und auch leben können. Dafür muss aber diese Ayatollah-Herrschaft auch zusammenbrechen. Und dass es aus dem Iran keine Atombomben gibt, ist nicht nur das Interesse Israels, das ist auch das Interesse Europas, das Interesse Amerikas, das Interesse aller Länder, die nicht so leben wollen, wie der Iran das vorgibt. Ja, und deswegen ist es auch eine Sache, wo es sich lohnt, im Gebet auch dran zu bleiben. Ja, Israel hat jetzt in den letzten Jahren seit 2023 wirklich die Raketen von allen Seiten auch erfahren. Vom Norden aus dem Libanon haben wir gerade angesprochen, vom Süden aus dem Jemen, aus dem von den Houthis besetzten Teil Jemens, ja, werden regelmäßig auch bis in unsere heutige Zeit Raketen nach Israel abgefeuert. Müsste mal schauen, was das für Entfernungen sind. Ja, wenn man hier unten aus dem Jemen eine Rakete losschießt und die wie letzte Woche dann in Eilat einschlägt und auch verwüstet, ja, das ist noch eine Riesenherausforderung, dass dieses ebenfalls vom Iran unterstützte Houthi-Regime im Jemen auch hier letztendlich eingeschränkt und entwaffnet werden kann. Dann die Raketen aus dem Westen, aus dem Gazastreifen, haben wir schon drüber gesprochen, und aus dem Osten, aus dem Iran und aus schiitischen Militärbasen vom Irak her. Auch aus Syrien sind am Anfang noch Raketen geflogen, aber seit dem Herrscherwechsel ist es jetzt nicht mehr der Fall. Wenn man sich diese Karte anschaut, ja, das sind die Länder, Nationen, Armeen, die wirklich Israel auslöschen möchten. Aber de facto hat Israel in unseren Wochen derzeit die militärische Lufthoheit über diese Länder. Ja, das heißt nicht, Israel hat die alle besetzt. Das heißt auch nicht, Israel wird die besetzen. Das heißt aber, dass die Israelis in der Lage sind, sowohl überall im Libanon, in Syrien, im Irak, im Iran und auch bis nach dem Jemen hinein ihre Militäreinsätze zu fliegen und sie letztendlich niemand behindern kann. Ihr habt es mitbekommen, vor wenigen Wochen hat Israel Katar angegriffen, weil Katar eines der Länder ist, die die Hamas bisher unterstützt hat, die auch die Hamas-Funktionäre aufgenommen hat, die auch Milliarden reingepumpt hat in dieses ganze Projekt. Und da sind die Israelis mal schnell rübergeflogen und haben den Katar angegriffen. Und jedes Mal, wenn so ein Angriff ist, dann würden wir uns menschlich wünschen, dass es nicht dazu kommt. Und auf der anderen Seite ist damit auch die Hoffnung verbunden, dass die arabischen Länder letztendlich auch wirklich dieses Ziel eines Tages aufgeben, Israel endgültig auslöschen zu wollen. Und damit für uns im Westen auch verbunden, dieses Ziel, auch unsere nicht-muslimische Kultur anzugreifen, zu unterwandern, auch benutzen zu können, dass auch das letztendlich gestoppt werden kann. Deswegen hat der deutsche Bundeskanzler auch, ganz egal, was man heute Abend über ihn denkt und ob man ihn wählen würde, bei den Iran-Angriffen doch treffend gesagt, es wird eine Drecksarbeit hier verrichtet, es ist wirklich Drecksarbeit, die letztendlich an unserer Stelle geschieht. Ja? Weil, ihr Lieben, dass in Gaza so aufgerüstet werden konnte, das wusste man in den letzten Jahrzehnten. Dass im Libanon so aufgerüstet wurde, das wusste man auch in unseren Hauptstädten. Was der Iran im Atomprogramm tut, aber auch in seiner Aufrüstung, wie sehr er den Jemen, also diesen Teil der Houthis im Jemen auch unterstützt und aufrüstet, das wusste man alles. Ja, das ist jetzt nichts, was man erst in den letzten Wochen herausgefunden hat, sondern das hat sich jetzt über Jahre auch dort aufgerüstet. Und es war letztendlich eine Frage der Zeit, wann das Pulverfass explodiert. Jetzt ist aber die große Hoffnung, ja, und es ist unser Anliegen auch im Gebet, die große Hoffnung, ja, dass diese Veränderungen, die im Moment geschehen, auch sich für eine friedliche Politik auswirken und auch für eine Verkündigungsmöglichkeit des Evangeliums, für uns als Christen auch immer ein wichtiger Punkt, wenn wir für diese Länder letztendlich auch beten. Ja, die Frage ist letztendlich auch, was ist Gottes Berufung fürs jüdische Volk? Ja, aus der Schrift wissen wir, dass ihr dem Herrn ein heiliges Volk seid, dass ihr ihm zum Volk seines Eigentums seid und so weiter. Das hat sich auch in Israel noch nicht erfüllt. An den jüdischen Schabbaten und Feiertagen füllt sich die Klagemauer, ja, und die Gegend dort davor und die Menschen kommen und sie beten, ja. Und trotzdem können wir auch nicht sagen, das Herz des jüdischen Volkes ist eng mit seinem Schöpfer verbunden, ist eng an seinen Schöpfer rangekettet, der mit ihm diesen Bund auch gemacht hat. Und deswegen soll das heute Abend auch nicht nur Kriege hier beleuchten und militärische Zusammenhänge, sondern Gott ringt auch um das Herz seines Volkes. Gott ringt und hat eine Sehnsucht, dass das Herz des jüdischen Volkes ihm wieder zugeführt wird. Es ist leider so, dass die wichtigsten oder die meisten der wichtigen Rabbiner auch in Israel, die ja auch eigentlich eben mehr Funktion haben, als eben nur Hirten ihrer Herde zu sein, ja, es ist auch irgendwo eine geistliche Leiterschaft eines Landes, dass sie sehr damit beschäftigt sind, für ihre Leute zu streiten. Ihr kennt die Diskussion, ne, sollen Ultraorthodoxe auch zur Armee eingezogen werden, sollen Privilegien auch entzogen werden. Immer weniger Israelis sind damit einverstanden, ne, dass ihre Kinder in Gaza sterben. Und die anderen sagen, die tun nur beten und Bibelverse zitieren. Ja. Also das schafft ja auch viel Spannung und Unruhe im Land, gerade in so einer Kriegssituation. Und ja, der klerikale Teil des Landes ist hier wirklich sehr auch damit beschäftigt. Die haben ja auch eigene Parteien, auch Parteien, die Teil der Regierung Netanjahu sind, auch sehr beschäftigt, dass sie ihre Privilegien da halten können. Es kommt nicht so sehr zur prophetischen Stimme, die man bräuchte in diesen Tagen, um das Volk auch wirklich ganz nah an das Herz Gottes zu rufen, wie das einst ja auch Propheten schon vor tausenden Jahren getan haben. Und es ist ein wichtiger Punkt, auch hier dafür nochmal ins Gebet zu gehen. Und dafür würde ich jetzt einladen, wir könnten alle muslimischen Länder hier durchbeten heute Abend. Aber ihr Lieben, Israel braucht auch unser Gebet und auch braucht auch mehr als nur diesen Schutz, ja, der ganz arg wichtig ist. Ne? Wenn man von Raketen angegriffen ist, dann will man erstmal gar nichts anderes. Es Es gibt aber göttliche Verheißungen, es gibt göttliche Berufungen, es gibt göttliche Bestimmungen, auch fürs jüdische Volk. Ja, es gibt die Sehnsucht, von der ich gerade gesprochen habe, dass es wieder seinem Herrn auch zugeführt wird. Und ich denke, das lohnt sich auch, das im Gebet zu unterstützen. Und wenn wir jetzt nochmal in Gruppen gehen, dann segnet doch auch bitte die Menschen aus Deutschland, die arbeiten, ja, hier aus Heidenheim, unser Jürgen Bühler und seine Vesna, aber auch von anderen christlichen Organisationen, Menschen, die dauerhaft dort leben, die sich einsetzen. Vielleicht kennt ihr andere Namen, andere Werke. Dann betet für diese Menschen, dass sie auch in guter, in glaubwürdiger und von Gott immer wieder gestärkter Weise auch das Evangelium von Jesus durch Tat, durch Wort, durch Aktion, durch Vorleben auch dort im Land weitergeben können. Betet für die 30.000 messianischen Juden in Israel, ja, die ungefähr 300 Gemeinden oder Gemeinschaften, manchmal sind es auch nur Hauskreise, und trotzdem, es ist ein Leben, was sie führen, wo der Messias angebetet und verherrlicht wird. Und lasst uns die heute Abend auch segnen. Und so würde ich euch einladen, dass wir nochmal in die Gruppen gehen und Israel jetzt unter den geistlichen Gesichtspunkten auch heute Abend nochmal mit reinnehmen. Segnet auch nochmal die Regierung, gerade jetzt, wo verhandelt wird. Ich denke, es ist ein wichtiger Moment. Gilt für den ganzen Nahen Osten, das gilt aber auch fürs jüdische Volk an sich. Die Religiösen, die Nicht-Religiösen, die Leute, die die Regierung befürworten oder die Opposition befürworten, die verschiedenen Völker, kann man nur um Einheit beten. Was bleibt uns hier in Europa? Anstatt ständig mit dem Finger ausgestreckt in den Nahen Osten zu schauen, haben wir diese Riesenwellen an Antisemitismus, könnte ich den ganzen Abend nur drüber sprechen, was gerade jede Woche irgendwo hier geschieht. Und ich mache es ganz kurz, ich lade Sie einfach alle ein, entweder morgen Nachmittag in Stuttgart bei der großen landesweiten Kundgebung oder aber noch näher für Leute hier von der Alp, morgen in 2 Wochen in Ulm, ja, ist auch erstmals, dass wir in Ulm eine größere Veranstaltung machen, auch mit der israelischen Religionsgemeinschaft dort zusammen. In Ulm dürfen wir auch beten, das dürfen wir ein bisschen geistlicher gestalten morgen. Das wird ein bisschen säkularer, weil die ganzen politischen Leute und auch die deutsch-israelische Gesellschaft da auch dabei ist. Und trotzdem, denke ich, ist es gut, Flagge zu zeigen, in diesen Tagen hinzustehen, auch zu sagen, wir lassen uns nicht niederbrüllen von den Hassaufrufen. Ganz egal, was irgendjemand über eine Politik in Israel oder in dem Nachbarland von Israel denkt, es hat kein Jude in diesem Land verdient, in der Art und Weise angegriffen, angespuckt, diskriminiert, verängstigt zu werden, wie das in unserer Mitte hier geschieht. Und es sind unsere Hausaufgaben, die müssen wir hier vor Ort machen. Wer auch da glaubt, wenn man ein bisschen friedlicher wieder im Nahen Osten ist, dann ist hier auch wieder Ruhe, der sollte wissen, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird. Was wir jetzt gerade in den letzten Tagen haben, ist ein Riesenaufruf angeblicher Nahostexperten, die sagen, die von Angela Merkel damals Israel zugesprochene Staatsressort, ja, die Sicherheit Israels ist deutsches Staatsressort, das offiziell aufgehoben werden soll, weil es angeblich gegen das Grundgesetz ist. Ja, so wird argumentiert. Das hat aber die letzten 15 Jahre niemand gestört. Ja, nur jetzt auf einmal kommt es auf und es ist gegen das Grundgesetz und wir bevorzugen hier gewisse Länder und wir benachteiligen andere und es ist nicht rechtskonform und so weiter. Ja, es wird versucht, unsere Politik zu ändern. Wir wissen das, wir haben es gesehen in Frankreich, unter dem Druck der schreienden Straße hat die französische Regierung eben ihre Anerkennung für den Palästinenserstaat ausgesprochen, in einem Moment, wo über Geiseln verhandelt wurde. Ja, und das war für die Hamas natürlich ein willkommener Anlass zu sagen, wir wären ja blöd, wenn wir jetzt den Forderungen nachgeben würden. Ja, unter dem Druck, innenpolitischen Druck, der englische Premier, ja, England sowie Frankreich auch eines der ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat, deswegen sind die entscheidenden Nationen auch dieser Erde. Und der englische Premier wollte es nicht anerkennen, dann seine Labour Party hat ihm ordentlich Stress gemacht, jetzt hat er es anerkannt. Und Deutschland hat gesagt, im Moment ist der falsche Moment. Ja, wir können nicht Hamas dafür belohnen, was sie gemacht haben, indem wir ihnen jetzt einen Staat geben, wo sie noch an der Macht sind. Weil wenn das mal die Schule macht, ja, pädagogisch gesehen, sollte man schlechtes Verhalten bestrafen, tadeln, umerziehen, wie auch immer, aber nicht belohnen. Ja. Und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, aber die Bundesregierung steht im Moment unter einem ganz enormen Druck, auch weltweit, die Position, die sie jetzt hat, überhaupt aufrecht zu erhalten. Und ich weiß, es gibt viele Israel-Freunde, die sagen, das ist mir viel zu lahm, wie die sind, aber aus Sicht der von 150 Nationen dieser Erde sind wir in Deutschland viel zu israelfreundlich eingestellt. Also das sind ungeheure Druckmechanismen, die da auch stattfinden. Und das möchte ich uns einfach auch ein bisschen mitgeben. Das sind unsere Hausaufgaben, das ist unser Land, das ist unsere Zukunft. Das ist auch die Frage jüdischen Lebens hier in Deutschland, in Europa weiterhin, die nur von uns mit beeinflusst werden kann. Das können wir jetzt nicht irgendwo ins Ausland verschieben. Da müssen wir auch Flagge zeigen. Und ich darf Sie einladen, sich wirklich einzusetzen, deutlich auch sich zu äußern und an die Seite derer auch zu stellen, die in diesen Tagen auch den Mut haben zu sagen, wir stehen weiter zu Israel, wir stehen weiter zum jüdischen Volk. Ja, wir stehen auch weiter zu unserer Geschichte, ja, was auch viele sagen, ist Vergangenheit, ist abgelöst, braucht man nicht mehr weiter dran arbeiten. Doch wir wollen weiterhin dazu auch stehen und uns hier nicht unter dem Druck einer Minderheit, ja, die aber doch sehr lautstark in diesem Land ist, einfach beugen und einfach auch einknicken. Deswegen morgen oder morgen in zwei Wochen kann man es praktisch machen. Aber natürlich könnt ihr auch hier vor Ort bei euch hier oder in Heidenheim oder wo auch immer in Aalen lokale Gedenkveranstaltungen durchführen, so wie das zu eurem Ort auch passt und dadurch auch gewisse Flagge zeigen. Ich möchte mich bedanken für alle, die für Israel beten, die sich dafür einsetzen. Israelbeter beten immer für den ganzen Nahen Osten und das ist eine Sache, wo wir wirklich dranbleiben wollen. Ich möchte mich bedanken, dass heute Abend auch alle hier hergekommen sind und ich habe es versucht, nicht emotional aufzupushen, ja, weil wir haben ungeheure Emotionen bei diesem Thema, sondern versucht, es vielleicht ein bisschen ruhiger anzugehen und trotzdem eine Position auch in dem Ganzen zu haben. Ganz herzlichen Dank, dass das möglich gewesen ist. Morgen im Gottesdienst gehen wir Bibeltext durch, Vers für Vers. Ja, das soll keine Ergänzung sein. Nur die Sache ist, und das sehe ich ja selber, ich kann auch so viel aus der Bibel erzählen, die Leute kommen trotzdem hinterher alle an den Büchertisch und sagen, ich habe aber eine politische Frage. Ja. Und deswegen haben wir in diesem Infoabend gebetet, aber nochmal uns ein bisschen mehr mit den Zusammenhängen beschäftigt. Und morgen gehen wir das nochmal richtig gut aus der Bibel auch durch. Und ich denke, wir können noch diesen Frageteil machen und ihr könnt auch entscheiden, wie lange. Irgendwann kann man dann auch sagen, kann offiziell abschließen, wer dann noch eine Frage hat, kann auch noch persönlich kommen. Aber wenn noch die Freudigkeit da ist, dann könnten wir es jetzt auch noch gerne öffnen, oder?
Ja. Wer hat eine Frage? Gut, solange ihr noch überlegt, sagen wir schon mal erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den extrem kompetenten und wertvollen Vortrag und so, Frage. Ich komme zu euch.
Ich habe keine Frage. Also, könnt könntest du noch etwas sagen zu dem angeblichen Aushungern der Bevölkerung in Gaza? Davon sind so viele Christen auch überzeugt und das ist ja alles Lüge.
Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Wenn wir auf diesen Gazastreifen nochmal gehen, dann ist natürlich klar, dass in einer Kriegssituation die Versorgungslage nicht auf jedem Quadratmeter ganz im Süden gleich ist wie im Norden. Ja. Was die Israelis getan haben, ist, dass sie sich bemüht haben, ja, und ihr kennt die Bilder hoffentlich von diesen langen LKW-Schlangen, ja, die voller Lebensmittel sind, die auch nicht Jahrhunderte halten, ja, die müssen eigentlich verteilt werden, und dass sie ungeheure Schwierigkeiten bekommen haben von den Hamas-Leuten, die verhindert wollten, dass die Lebensmittel bei ihren Palästinensern landen. Weil es über die UNO mit ihrem Hilfswerk, Palästinenser-Hilfswerk, UNRWA, nicht funktioniert hat, zu viele Lebensmittel verschwunden sind, zu viel Korruption drin war, zu viel aus diesen Geldern, wenn man die Lebensmittel fürs Dreifache verkauft, ja, dann hat man Gewinne, dadurch auch wieder die Hamas sich mitfinanziert hat. Deswegen haben dann die Amerikaner, und ich denke, das haben die meisten ja auch mitbekommen, letztendlich nochmal eine andere Hilfsorganisation gegründet, die auch nicht über Nacht funktioniert hat, die aber dazu beigetragen hat, dass die Hilfsgüter, die auch verteilt werden sollen, besser an die Bevölkerung vordringen konnten. Und deswegen sind die meisten Berichte über die große Hungersnot im Gazastreifen entweder nicht korrekt oder aber durch die Hamas mit beeinflusst. Weil wir können heute Abend auch nicht sagen, da hat jetzt in 2 Jahren Krieg nie jemand gehungert. Aber wenn Menschen auch gehungert haben, ist es sehr oft gewesen, dass Hamas Leute versucht haben, teilweise haben die auf die Leute geschossen, ja, die Hilfsgüter sich nehmen wollten, sodass die Hilfsgüter letztendlich nicht dort angekommen sind. Die Bundesregierung ein bisschen blauäugig, aber man wollte halt was machen. Die hat halt dann vom Himmel angefangen, die Sachen runterzuschmeißen und so weiter. Das löst natürlich auch nicht die Lage. Nach ein paar Tagen hat man es dann auch eingesehen, hat es wieder eingestellt und so weiter. Das Beste sind wirklich geordnete Verhältnisse. Deswegen lasst uns beten für einen Frieden. Es war nie das Interesse Israels, sich so zu verhalten, ja, dass man auch dann hinterher beschuldigt und angeklagt werden kann. Das gilt auch für das Verhalten der meisten Soldaten. Da ist bestimmt mal irgendwo auch was schiefgegangen, ja, wie das so ist, auch in einer Kriegssituation unter ganz hohen Nervenbelastungen, wenn man auch dort steht und mit dem eigenen Leben bedroht ist und so weiter. Ich denke aber trotzdem, dass wir wirklich mit gutem Gewissen sagen können, man hat sich bemüht, eine gute Versorgungssituation zu schaffen, wie man sich auch in den letzten Jahrzehnten bemüht hat. Ja, weil der Strom für Gaza kommt auch aus Israel, Wasser kommt zum Teil aus Israel, andere Hilfslagerungen kommen aus Israel. Und deswegen sind viele dieser Berichte, wie sie bei uns gewesen sind oder gezeigt wurden, auch sehr einseitig gewesen. Aber wie immer in der Kriegssituation, und ihr Lieben, das war in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht ganz anders, gab es Leute, die hatten sehr wenig zu essen und andere, die haben es gehortet und haben in Saus und Braus gelebt. Ja, auch bei uns 1945, 1946, leider in unserem Land. Und man kann nur hoffen, dass die Leute mal zur Rechenschaft gezogen werden, die versucht haben, von diesem Krieg zu profitieren, sich selber zu bereichern oder aber sich dadurch ja ein Vermögen auch zu schaffen, während andere wirklich auch gelitten haben. Und dann noch die große arabische Solidarität einzufordern. Ja, das ist schon auch eine enorme Heuchlerei. Und ja, lasst uns beten, dass es eine bessere Zukunft auch gibt. Also diese letzte verschiedenen Schiffe, die da mit Greta unterwegs waren, ich glaube, die wurden, so ist mein Informationsstand, alle abgefangen. Ja, die wurden auf israelisches Staatsgebiet gebracht. Die wurden zum Teil schon ausgeflogen. Ob die jetzt schon alle ausgeflogen sind, glaube ich wahrscheinlich noch nicht. Jetzt habe ich aber gehört, sind schon wieder neue Schiffe unterwegs. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Man hat ja auch versucht, weil ich gesagt, ihr dürft eure Hilfsgüter abgeben. Wenn es wirklich Hilfsgüter sind und nicht irgendwas anderes, dann wird es nach Gaza auch gebracht werden. Dann waren es wohl doch keine Hilfsgüter. Ich denke, die Aktion hatte weniger den Aspekt der wirklichen humanitären Hilfe, sondern das können wir schon ehrlich sagen, sondern der Weltöffentlichkeit und auch zu zeigen, ich werde da jetzt verhaftet und so weiter und schaut mal, wie es uns geht. Also wenn ich einfach mit einem Boot gewisse Landes- und Meergrenzen überschreite, werde ich auch verhaftet. Das ist auch übrigens in europäischen Ländern so der Fall. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diesen Leuten auch Sympathien gibt. Ich denke, der Friedensplan, der im Moment auf dem Tisch ist, ist eigentlich eine gute Sache. Und vielleicht stören im Moment die Schiffe ein bisschen mehr, als dass sie helfen in diesen Friedensbemühungen.
Darf ich noch eine Frage, wenn es gerade keiner meldet? Viele von uns sind ja einigermaßen gut informiert über das, kriegen das mit, dass aber in unserem öffentlich-rechtlichen teilweise Falsches berichtet wird, sehr israelkritisch. Ich habe jetzt gehört, dass zum Teil auch in westlichen Ländern, gerade von der jüngeren Generation, zum Teil sogar Mehrheiten eher für die Hamas als für Israel. Mhm. Was können wir, die jetzt nicht mehr zum größten Teil nicht mehr zu der ganzen jüngeren Generation zählen, dazu beitragen, dass eben auch Jüngere da einen klareren Blick auf die Wahrheit kriegen?
Ich denke, für jüngere Menschen ist das Argument aus der Geschichte Deutschlands, was uns vielleicht hier so in der meisten Generation, die hier sitzen, noch sehr stark geprägt, nicht mehr ganz so entscheidend. Das heißt, nur zu sagen, eben weil wir diesen Nationalsozialismus hatten und diese ungeheure Judenvernichtung, deswegen haben wir jetzt diese ewige Verpflichtung Israel und den Juden gegenüber. Ich denke, das verstehen die meisten hier in diesem Raum. Das ist aber für Teenager oder junge Leute nicht mehr ganz so nachvollziehbar. Und das ist auch nicht ganz ungewöhnlich, dass Jugend in Frage stellt, was Ältere so wie wir denken. Ja, das kommt jetzt auch nicht nur bei uns zum ersten Mal vor. So jeder von uns auch mal jung, da haben wir vielleicht auch manches auch in Frage gestellt. Ich denke, deswegen müssen wir ein bisschen mehr argumentieren, wie ich das auch heute Abend versucht habe, einfach aufzuzeigen, was ist die Hamas? Was ist ihr Ziel? Was bedeutet es, wenn man sie stärkt? Und was bedeutet es auch für eine junge Generation, die eigentlich sehr frei leben will? Ja. Was natürlich unter einer Hamas oder iranischen Verhältnissen völlig undenkbar ist. Und ich denke, auf der Schiene lohnt sich's vielleicht mehr zu argumentieren und auch vielleicht nochmal verständlich zu machen, dass hier auch ein Kampf stattfindet, wo wir jetzt nicht nur von außen sagen können, ja, ich bin jetzt mehr für den oder für den. Es geht auch um uns hier. Es geht um unsere Lebensweise. Es geht um unseren Glauben hier auch. Ja, es geht um unsere Zukunft. Und vielleicht gelingt es jungen Menschen, das zu vermitteln. Ich will mal ganz ehrlich heute Abend sein. Als ich 14 war, haben wir auch Karl Marx hier im Schwabenland gelesen und träumten von einer gerechteren Welt. Und dann jede lutherische Kirche in Württemberg hatte eine Partnerkirche in Thüringen. Dann war ich das erste Mal in der DDR. Und ich habe mit meinen Augen etwas gesehen. Und die DDR-Jugendlichen haben mir erzählt, in welchem System sie leben. Da war es vorbei mit Marx lesen und zu sagen, das ist der gerechtere Traum. Ja? Und vielleicht ist es auch immer gut, ja, Leute mal nach Israel zu bringen, vor Ort selber, sie mit Menschen in Kontakt zu bringen und dass sie das selber mal sehen können. Ja, auch diese ganze Mauer und alle Araber sind hinter der Mauer und was hier alles so rum erzählt wird, das wird ein bisschen anders, wenn man durch Tel Aviv läuft und man schwätzt mit lauter Arabern, die daneben Juden auch friedlich zusammenleben. Und ich denke, das ist immer noch das Beste, auch zu sagen, hey, kommt doch mal mit, wir machen mal was und schaut es euch doch mal auch vor Ort an. So diese Hoffnung, dass so etwas auch noch mal was bewirken kann. Wie wir aber jetzt Millionen junge Deutsche nach Israel bringen sollen, halte ich für nicht ganz einfach. Was wir auf jeden Fall machen können, ist diesen Jugendaustausch fördern, diesen Schulaustausch, gerade hier bei uns in Baden-Württemberg, auch über SOCAR, gibt es ganz tolle Austauschprogramme. Weil Leute haben was gegen Juden, auch gerade junge Leute, und haben noch nie mit einem Juden gesprochen, einem die Hand gegeben und irgendwie den mal berührt oder so. Das ist alles nur fiktiv irgendwie, fast virtuell. Ja, der virtuelle Jude ist ganz schlimm heute. Und da auf einer Schulebene und vielleicht Sportebene, Kulturebene, Städtepartnerschaften und so weiter, Leute zusammenzubringen, ich denke, das ist ein ganz fruchtbares Ding. Ja. Ich hätte aber auch gern noch ein paar mehr Antworten darauf. Deswegen, man darf das hier gerne ergänzen. Ja. Vielleicht haben wir auch Lehrer hier im Raum, die haben da schon gute Erfahrungen gemacht. Ja.
Ich habe nochmal eine Frage, und zwar, ihr habt in eurem Grundmail vor kurzem Thema Opferumkehr in den Medien beschrieben.
Ja.
Da geht es um den Charlie Kirk. Wenn ich mir gerade gestern oder vorgestern die Tagesschau angeschaut habe, da wird ja von den, mehr oder weniger von dem Neonazi gesprochen. Also der wird ja so angefeindet und so diskutiert, dass man also sich schon gar nicht traut, in irgendeiner Form diesen Mann positiv darzustellen in der Öffentlichkeit. Mhm. Wie konnte das passieren?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor dieser Charlie Kirk getötet wurde, kannte ich den gar nicht. Das heißt aber auch nicht, der ist nicht wichtig, nur weil ich den nicht kenne. Ich habe noch nie von dem irgendwas angeschaut und so weiter. Habe aber dann verstanden, dass er doch in gerade in Amerika und auch anderen Kreisen eine große Verbreitung gehabt hat. Und Israel ist auch sehr an Amerika gebunden, erheblich mehr als wir das sind. Ja. Deswegen sind die auch Israelis stärker mit ihm auch verbunden gewesen. Deswegen auch der Aufruf, der aus Jerusalem eigentlich gekommen ist, hier diesbezüglich. Ich habe jetzt auch nur mitbekommen, die Beerdigung, seine Frau, er hat gesagt, sie vergibt und so weiter, gibt es viele positive Dinge. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ich habe jeden Satz durchstudiert, was er irgendwann mal rausgehauen hat, und wird alles hundertprozentig unterschreiben. Ich denke aber, dass er in der aktuellen amerikanischen Situation, ja, das ist ja auch unheimlich polarisiertes Land, dass er bei aller Überzeugung, die er für seine Position hatte, immer, soweit ich das verstanden habe, auch den Dialog mit den anderen gesucht hat, die Auseinandersetzung und die Konfrontation. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende. Vielleicht noch mehr als manche, die ihn heute beklatschen, ja, war er jemand, der auch mit den anderen geredet hat und auf die zugegangen ist. Und ich denke, da fehlt es uns auch in Deutschland immer mehr. Viele reden ja gar nicht mehr miteinander. Und da ist wirklich auch was verloren gegangen. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat der ZDF-Korrespondent, ja, der Elmar Tevesen, der hat sich jetzt ja auch entschuldigt, weil er einige Aussagen überzogen hat. Klar, die Amis haben ihm auch gedroht, sein Visum zu entziehen und so weiter. Dann hat vielleicht auch noch ein bisschen geholfen, sich da nochmal zu entschuldigen. Aber das ist schon okay, wenn wir da auch nachhaken und sagen, hey, die Aussage, die stimmt einfach nicht. Ja, man kann ja mit dem nicht einverstanden sein. Man kann auch Leute als ewig gestrig, ultrakonservativ oder sowas abtun. Okay, aber man darf ihnen nicht Aussagen in den Mund legen, die sie so überhaupt nicht getroffen haben. Aber da müsste jetzt wirklich jemand sprechen, der sich auch mit ihm da stärker beschäftigt hat.